Was für ein aufregendes Gespräch. Ich habe eben mit Gopal Klein gesprochen. Ich habe ihn schon länger kennengelernt im Internet und habe witzigerweise sein Buch immer anderen empfohlen. Ich habe es gar nicht gelesen, habe es aber immer anderen erzählt und habe gesagt, also von dem habe ich Gutes gehört, musst du unbedingt lesen, musst du unbedingt hören. Und alle waren danach begeistert, haben gesagt, also das war toll, der hat mir total geholfen, das war ein genialer Typ. Und irgendwann habe ich ein Interview von ihm gesehen und habe gedacht, der ist ja wirklich genial, der ist super. Und er spricht über Bindungstrauma und darüber, dass wir gar nicht erst mit Spiritualität oder Persönlichkeitsentwicklung pipapo uns befassen müssen, vielleicht auch sollen, weil das alles ist ein Mechanismus von Kontaktvermeidung. Es hat mich natürlich aufhorchen lassen, weil, naja, ihr wisst schon, ich beschäftige mich mit solchen Sachen, mit Familienaufstellung, mit Spiritualität und dies und das. Und dann habe ich gedacht, gibt es etwa eine Abkürzung, von der ich nichts weiß? Er geht seinen Weg und wie er am Ende auch sagt, er hat nie aufgegeben und er wusste, die Heilung ist nah. Ich muss nur den Zugang dazu finden. Ich wünsche dir, ich wünsche euch ein Gefühl von Verbundenheit, wenn du uns zuhörst. Ich freue mich über die Kommentare, ich freue mich über Likes und wenn du das Video weiterteilst. Bis nächste Woche. Ciao.
Willkommen im Podcast von Anastasia Umrig. Mindpunk on Air. Where future thinkers drop the mic.
Wobei, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe selten Probleme mit der Technik. Und heute Morgen ging irgendwie aber so viel schief. Mein Mikrofon ging nicht, meine Kamera ging nicht. Es war alles so kurz vor dem Scheitern unseres Gesprächs. Und dann habe ich mich gefragt, ob das eine unbewusste Technik ist von mir, um den Kontakt zu vermeiden. Was glaubst du, kreieren wir solche Situationen, um nicht berührt zu werden?
Ja, kann auch mein Anteil sein, ne? Das drückt sich ja aus durch Krankheiten, durch Technik, die versagt. Und ich schaue dann einfach immer, was ist das Ergebnis oder die Situation, ne, auf der Beziehungsebene, weil letztlich heißt das ja, dieses technische Problem heißt ja, der Kontakt kommt irgendwie nicht zustande. Und das heißt ja, einer oder wir beide meinen, wir brauchen mehr Abstand oder, ne? Und wenn wir es nicht direkt sagen können, wird es halt über Umwege delegiert. Und ich wundere mich dann auch immer, dass das dann im Außen so auch auf Mechanik sich offensichtlich auch auswirkt. Ne?
Und nimmst du solche Sachen immer schnell bewusst wahr oder erst im Nachhinein denkst du, ah, das könnte das gewesen sein, da hatte ich wieder diese unbewussten Mechanismen, die angesprungen sind oder ja, wie handhabst du das inzwischen so in deinem Leben?
Früher bin ich super aggressiv geworden, super aggressiv. Ich bin so voller Wut und Hass, weil, also ja, so wie jetzt ein wichtiges Interview und ein besonderer Interviewpartner und so, und dann geht die Technik nicht oder ich komme irgendwo hin, wichtiges Event und dann geht irgendwas aus irgendwelchen Gründen nicht. Ich bin ausgerastet und also nicht, dass ich rumgetobt habe, aber ich habe das persönlich genommen vom Universum. Ich habe dann gedacht, das Universum will mich absichtlich schikanieren und quälen, damit ich leide. Ne? So, das habe ich gedacht. Und heute ist es mir egal, das löst nichts mehr aus.
So gar nichts.
Nö, ich sehe einfach, okay, das geht jetzt nicht, was kann man noch machen? Ah, dann probieren wir das. Und wenn es nicht geht, dann fällt es halt aus oder ist schade. Aber irgendwie geht es dann meistens doch irgendwie.
Ja, so wie jetzt bei uns, jetzt geht's ja doch mit schlechterer Qualität ein bisschen. Gab es so einen Moment in deinem Leben, wo du gemerkt hast, oh cool, jetzt bin ich wirklich entspannt. Jetzt bin ich nicht mehr in dieser Wut und Hass, sondern so ein bisschen so ein entspanntes Schulterzucken dem Leben gegenüber, so, pf, ja.
Ja, ich meine, ich war jetzt nicht voller Wut und Hass auf das Leben grundsätzlich. Das war immer nur punktuell bei solchen entscheidenden Sachen. Ansonsten, glaube ich, bin ich eher schon entspannt dem Leben gegenüber. Also ich habe viel Energie und mache auch gern viel, aber ich bin nicht im Kampf mehr, würde ich sagen. Vielleicht kann man sagen, ja, seitdem meine Traumageschichte im Wesentlichen transformiert worden ist, seitdem ist es ruhiger geworden, viel ruhiger.
Und auch ein bisschen langweiliger.
Nee. Langweilig nicht, überhaupt nicht.
Weil was ich so beobachte, viele Menschen empfinden Heilung auch unbewusst als Langeweile und als Leere, so ein leerer Raum. Und dadurch entsteht ja sowas wie so ein Pfeil ins Nichts. Und ich glaube, dass viele Menschen die Heilung dadurch auch vermeiden, weil dann so eine dramafreie Zone auch kommt.
Ja, allerdings erlebe ich das nicht als ein Nichts, sondern im Gegenteil als eine Verbindung mit Menschen. Also das ist so eigentlich das Gegenteil von Nichts jetzt für mich. Vielleicht meinst du irgendwelche Erwachenszustände oder so, das weiß ich nicht, aber für mich ist Heilung eher das Gegenteil von Nichts, ne? Das Vorhandensein, dass ich mich spüre und auch sehe, da ist jemand anders, dass man sich austauscht.
Ja, ich meinte jetzt vielmehr dieses Auf und Ab, diese emotionalen Ausschläge, weißt du, so richtig doll in die Freude oder doll in die Wut. Und alles ist immer so doll. Und das meinte ich, wenn es einfach nur sanft in der Verbundenheit ist, empfinden viele Menschen ja auch als eine Gefahr. Darüber reden wir vielleicht gleich noch. Und auch als Langeweile tatsächlich. Das höre ich ganz oft.
Das ist aber nicht die Erfahrung, das ist dann die Idee davon, ne? Weil die
Ja,
Erfahrung ist niemals Langeweile. Das ist vielleicht, stellen sich die Leute das dann so vor, ne? Das ist ein Konzept über die Zukunft, aber die Erfahrung ist ja nicht so, ne? Kein Mensch erlebt Bindung und Regulation als langweilig, würde ich jetzt mal behaupten, weil das ist ja das, was die Körper ja wollen, ne? Also Langeweile ist für mich etwas, wenn ich viel abgespalten habe und mich nicht durch äußeren Input quasi eine künstliche Kulisse oder Lebendigkeit erzeugen kann, dann sage ich, es ist langweilig, weil kein Input von außen kommt und von innen sozusagen auch nichts, weil das alles abgespalten ist, dann ist wie so eine tote Leere, dann glaube ich, das nennen die Leute Langeweile. Vermute ich.
Ja, das glaube ich auch. Wenn die Lebendigkeit so nicht mehr weder von außen noch von innen passiert oder entstehen kann. Ich glaube, dass einige Menschen aus meiner Community dich noch nicht kennen. Ich glaube, einige schon, aber viele auch nicht. Deswegen, ich habe mich schon eben gefragt oder dich kurz gefragt, ob du auch ein bisschen manchmal genervt bist, die Sachen immer wieder zu erzählen. Und ich habe mit großer, wie soll ich sagen, Freude dich entdeckt und viele Interviews gehört von dir. Also du warst jetzt in den letzten 4 Tagen von morgens bis abends auf meinem Bildschirm zu sehen, weil ich habe sehr, sehr viel gehört und auch sehr viel verstanden oder neu verstanden. Und ich würde dich gerne bitten, so deine Arbeit beziehungsweise die beiden Bindungstypen mit mir zusammen durchzugehen, damit wir dann tiefer in das Leben sozusagen einsteigen können. Aber dass wir so ein bisschen die Basis überhaupt den Menschen erklären, worüber wir hier überhaupt reden, wer du bist, wie du arbeitest und was dein, wie soll ich sagen, Konzept von Verbindung ist.
Ja, gerne.
Also vielleicht, ja, fangen wir mal mit den beiden Bindungstypen an. Genau, erzähl doch mal so ein bisschen, was es so für Typen sind und wodurch sie sich so unterscheiden und damit wir dann in konkrete Beispiele gehen können.
Ja, also der Oberbegriff hier ist ja Entwicklungstrauma oder Bindungstrauma. Darum dreht sich das alles. Und das ist natürlich nicht erstmal nicht so einfach zu erklären. Aber andererseits kann man es doch einfach erklären. Und mein Ansatz besteht eben daraus, dass ich sage, oder das ist meine Sicht und Erfahrung, dass ich die ganzen Strukturen in uns im Prinzip nur in zwei Möglichkeiten formen als Kind, wenn wir ungünstige Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, es ist kein komplexes Typenmodell, was sozusagen, wo dann im Laufe der Zeit verschiedene Schichten und so weiter und verschiedene Typen entstehen, sondern was ich sage ist, es gibt prinzipiell nur zwei Grundmuster und darauf kann sich dann alles Mögliche noch aufbauen, was die Sache verkompliziert. Aber das interessiert mich nicht so, sondern ich sage, es gibt nur zwei Varianten, wie wir innerlich strukturiert sind, als Folge von ungünstigen Beziehungsumständen in der Kindheit. Und das ist etwas, was wir alle erlebt haben, mehr oder weniger. Ja, und das eine nenne ich den Verschmelzungstyp, das andere den Autonomietyp. Und das heißt nichts weiter als dass, es ist jetzt einmal schwierig, das in ein paar Worte zu fassen. Also der Verschmelzungstyp, ich probiere es mal so ganz plakativ. Der Verschmelzungstyp, das sind Menschen, die immer etwas hinterherrennen. Ja? Bindung, Beziehung, Kontakt, Gewinn, Geld, Essen. Also die erleben einen Mangel und die haben den Drang, immer hinterher zu rennen. Es reicht nie, es ist nie genug. Es geht was weg, es fehlt was. Ich bin ununterbrochen am Saugen sozusagen. Ja? Das sind also Menschen, die Grenzen überschreiten, die viel reden, aber nichts sagen, die in einer Hinbewegung zu den Menschen festhängen, ohne in Kontakt zu treten. Muss man jetzt auch wieder verstehen. Ja, also die handeln in dem Versuch, einen Kontakt herzustellen. Das heißt, die machen ganz viel, ohne zu sagen, wie es ihnen geht. Das heißt, sie kommen nicht in Kontakt, sondern sie überschreiten ständig die Grenzen, ja, wollen was haben. Das hat nichts mit Kontakt zu tun. Also man könnte ganz einfach sagen, Verschmelzungstypen sind die, die auf Menschen zugehen. Autonomietypen, die zweite Struktur, das sind Menschen, die haben jeglichen Kontakt aufgegeben. Die leben in einer Welt, wo es wie scheinbar niemand anders gibt. Das heißt, die haben im Prinzip ständig nur den Wunsch, sich zurückzuziehen. Die merken gar nicht mehr, dass ihnen was fehlt, sondern die sind wie innerlich tot und für die ist Kontakt immer belastend und stressig und die wollen sich eigentlich immer nur rausnehmen, wegbewegen in die Isolation und so weiter. Also das heißt, der Verschmelzungstyp, der bewegt sich auf die Menschen zu und der Autonomietyp von den Menschen weg und zwar auf der Handlungsebene, ja, und damit sind beide raus aus dem Kontakt. Ja, weil es da um Handlung und Bewegung geht und nicht um Austausch und Kommunikation.
Genau, bei dem Verschmelzungstypen, so wie ich dich verstehe, ist es aber, wenn der dann Kontakt bekommt, dann will er aber schnell wieder weg, oder?
Nee, kann man nicht so sagen. Ja, kann man vielleicht so sagen, aber der Verschmelzungstyp, der kann ja keinen Kontakt herstellen. Ne? Der stellt ja keinen Kontakt her. Was der macht, ist kein Kontakt. Also Beispiel, das sind Menschen, die in einem Mangelzustand leben. So, und das ist ungefähr so wie ja, also statt zu sagen, ich fühle eigentlich viel Wut und ich fühle mich einsam, das sagen die dann nicht, sondern die stürzen sich auf Menschen drauf und reden, hey, hast du schon das gesehen, hast du denn das und lass uns das mal machen und hier, guck mal, ich habe neues Portemonnaie, bla, 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 bla. Die erzeugen einen riesen Aufruhr, um einen Pseudokontakt herzustellen. Ja, und das ist ja kein Kontakt, das sieht nur so aus, das ist ja kein Kontakt, weil sie nicht fast nichts und schon gar nicht die Wahrheit über sich sagen und auch nicht in Bezug auf das Gegenüber. Ja, und das macht Und der Autonomietyp, der hat ganz aufgegeben, der macht gar nichts mehr. Der hat Verbindung komplett aufgegeben und will eigentlich nur noch seine Ruhe haben. Und das sind die Pole von Trauma aus meiner Sicht, aus Entwicklungstrauma, weil es letztlich nur diese zwei Varianten gibt. Es gibt natürlich noch Situationen, wo das Umfeld so destruktiv ist, dass sozusagen die Psyche instabil wird. Ja, das geht dann in Richtung psychiatrische Fälle. Das ist aber jetzt nicht wo ich arbeite. Wichtig ist einfach zu sehen, wir haben beide Pole. Wir wollen immer in Verbindung sein. Wir wollen auch immer unabhängig sein. Und das erleben wir halt in Kontakt, in der Beziehung durch Kommunikation, wenn wir die Wahrheit sagen. Und diese Pole, das sind eben, dann wird das aufgespalten. Der Verschmelzungstyp unterdrückt seinen Autonomieteil. Der Autonomieteil unterdrückt den Verschmelzungspol. Und dann ist das polarisiert. Und die Menschen leiden und es kommt kein Kontakt zustande.
Ja, verstehe ich. Und gibt es bestimmte Indikatoren in der Kindheit, die diesen, sage ich mal, Bindungstypen hervorholen. Also, dass man sagt, wenn ich so und so handle oder so und so den Kontakt zu meinem Kind vermeide, dann wird es eher der Verschmelzungstyp. Oder wenn ich so und so handle, dann wird es eher der Autonomietyp.
Kann man machen, ist immer problematisch, weil dann die Leute dann anfangen rumzudenken, wenn ich das und das mache, dann das ist es immer
Das stimmt.
problematisch, solche Zusammenhänge zu herzustellen, aber
Ja.
prinzipiell kann man das schon sagen. Zum Beispiel auch ganz, ganz simpel, wenn ich als Elternteil ein Autonomietyp bin, dann entsteht tendenziell ein Verschmelzungstyp im Kind, weil der Autonomietyp ja immer wie weggeht, wie sich wegbewegt, wie sich nicht einlässt und natürlich dann kommt die Sogbewegung, ne? So eine Möglichkeit. Oder wenn es einen Bindungsabbruch gegeben hat, wenn das Kind also Bindung erfahren hat und dann aus was auch immer für Gründen das wegfällt oder ja, also der Verschmelzungstyp, der weiß sozusagen, was ihm fehlt und rennt dem immer hinterher. Und der Autonomietyp, dem weiß gar nicht, was ihm fehlt. Das entsteht zum Beispiel, wenn fast gar keine Bindung da war. Ja, oder wenn es zu einer Grenze, wenn die Verbindung immer grenzüberschreitend war als Kind oder weitgehend, dann entsteht eher die Autonomiestruktur. Und natürlich auch umgekehrt, wenn ein Elternteil eher die Verschmelzungsstruktur hat, dann wird das immer tendenziell übergriffig sein gegenüber dem Kind und dann wird das Kind sich zurückziehen und eher in die Autonomiestruktur entwickeln. Man kann das sogar teilweise am Gesicht sehen. Also das ist zumindest das kann man schon an der Physiologie sehen. Das drückt sich tatsächlich im Gesicht schon aus, ja.
Oha. Ja, ich frage jetzt nicht, was du bei mir siehst, aber ich frage das später sehr, sehr gerne. Weil ich habe auch überlegt, ob ich generell mehr wissen möchte, oder wenn du das überhaupt teilen möchtest, was du bei mir erkennst. Und gleichzeitig dachte ich, oh Gott, das könnte auch gefährlich sein. Aber ja, so gefährlich ist es dann ja auch nicht. Gleichzeitig habe ich die Frage, wieso empfinden wir Menschen Kontakt als so gefährlich oder als so bedrohlich. Weil
Ja, weil
das ist so verrückt irgendwie.
das ist nicht verrückt, das ist einfach, weil wir das als Kind erlebt haben. Da war es ja real lebensgefährlich, weil wir als Kinder ja physiologisch abhängig sind von den Eltern. Das heißt, wenn die Verbindung zu den Eltern gefährdet ist, ist das lebensgefährlich für das Kind, weil wenn die Eltern weggehen, dann stirbt es einfach. Ja, oder wenn sie gewalttätig werden, dann stirbt es auch. Das Kind kann sich nicht wehren, es kann nicht weg, es ist komplett abhängig. Das heißt, die Erfahrung von Lebensgefahr im Kontakt bei unguten Umgebungen, die ist real. Und aufgrund dieser Erfahrung bilden sich dann halt wie mentale Muster ab. Und die sind dann unbewusst. Ja. Kann also zum Beispiel sein, dass jemand, der Gewalt erfahren hat, unbewusst in seinem Kopf ablegt, Kontakt, nee, Liebe ist gleich Gewalt. Das ist das Gleiche, weil es zusammen erlebt wurde. Wir haben ja nichts anderes. Ja, das Kind weiß ja nicht, aha, das geht auch noch ohne oder das ist gar kein Kontakt, sondern das Kind erlebt das als alles. Es kann das nicht einsortieren. Ja, und dann entstehen solche Grundgedanken. Na, ich nenne das Grundprojektion, wie Nähe gleich Gewalt. Wenn ein Mensch näher kommt, dann wird er mich schlagen oder mich umbringen. Und das sind ganz tiefe Überzeugungen und die wirken dann. Und dann, wir sind uns aber nicht bewusst über diese Überzeugungen. Wir merken nur, wenn ein Mensch näher kommt, kriege ich plötzlich Herzrasen und Angst und will weg oder meine, mich verteidigen zu müssen.
Ja.
Na, aber wir reagieren gar nicht auf den Menschen und die Situation heute, sondern dieser Gedanke wird aktiviert, aber wir sind uns darüber nicht bewusst und wir merken nicht, dass wir Opfer dieser Gedanken sind und gar nicht mit der Realität in Kontakt sind, weil der sagt vielleicht, oh, ich habe nichts gegen dich, war doch keine Waffe, ne? Aber der Organismus reagiert. Der reagiert mit Stress und Angst und wir wissen nicht warum. Ja, weil ne, der Körper muss ja auf was reagieren, was nicht außen ist, weil außen ist ja dann keine Gefahr. Also würde der Körper eigentlich nicht reagieren. Also muss der auf was anderes reagieren. Und das sind eben diese Grundgedanken. Ne? Wenn ich ganz tief davon überzeugt bin, dass jemand anders mich angreift, dann reagiert mein Körper. Und dann produziert der Stress und macht sich für Kampf und Flucht bereit.
Ich habe dich einmal in einem Interview gehört, da hast du was ganz Spannendes gesagt, was mich persönlich sehr berührt hat. Ich muss ein ganz bisschen ausholen. Und zwar bin ich sehr intuitiv und bezeichne mich als medial. Und weißt du, und dann habe ich fühlte mich so ertappt von dir, weil was ist Medialität und gleichzeitig Projektion? Und was ist, eine Idee von, ja, also manchmal guckt man ja Menschen an und denkt, ah, ich glaube, der ist so und so und das sind seine Themen. Und dann geht man in so eine, wie in so einen Film rein, so und so ist der Mensch, das sind seine Probleme und dann meint man, Dinge zu sehen und so wird dann der Weg sein, bla bla bla. Und du hast was ganz Interessantes gesagt und da habe ich richtig gemerkt, dass es mich so für ein paar Stunden wie umgehauen hat. Und zwar hast du gesagt, wenn du den Menschen nur, also wirklich mit deinen Sinnen anguckst, ist er jetzt gefährlich? Ist er am Sterben? Ja, also was siehst du? Und wenn man nur mit den Sinnen in Kontakt geht, dann entsteht eine komplett andere Geschichte im Kontakt. Und das fand ich so interessant, weil dadurch ist man ja auf sich noch mehr zurückgeworfen. Ja, weil ich lasse den anderen mehr bei sich in der Unabhängigkeit und suche nicht Kontakt über meine Ideen, wie er sein könnte. Und dann habe ich mich gefragt, das ist jetzt vielleicht ganz kurz off topic, aber ich habe die Frage in mir, was ist Intuition und was ist eine Projektion?
Ja, zum einen ist ja das, was du gesagt hast, das ist kein Kontakt, ne? Das ist Trennung und Träumen, ne?
Träumen, ja, genau.
Gedanken sind reine Traumwelt, das hat ja keinen Bezug zur Realität und auch das ist ja kein Kontakt. Also Kontakt können wir so wie, ne, können wir nur über die Sinne herstellen, weil die Sinne sind der Kontakt zur Außenwelt und Informationen, die wir inhaltlich hören, was jemand sagt, ne? Also wenn jemand sagt, ich hasse dich und so weiter, dann wissen wir, oder jemand sagt, ich mag dich, ne? Also über die Informationen und über die Sinne, das ist die einzige Möglichkeit, in Kontakt zu treten. Und mehr haben wir nicht, ne? Also mehr ist einfach nicht. Und wenn das in der Kindheit nicht gut lief, aus welchen Gründen auch immer, dann versucht natürlich unser System irgendwie anders Informationen zu bekommen, um herauszufinden, ob es sicher ist oder ob Gefahr droht. Und dann entwickeln kann es sein, dass man Intuition entwickelt oder ganz ja, mediale Fähigkeiten. In jedem Fall haben Menschen, wo das eben nicht gut lief, die haben immer ein ganz feines Gespür dafür, was neben, also ob Gefahr droht. Aber das Problem ist eben, das ist zum Teil, ne, wie du sagst, Intuition oder Medialität. Das heißt, es ist zum Teil real. Es ist aber meistens, ist es eben wirklich nur eine mentale Projektion. So, und das
Genau.
kann aber auch vermischt sein. Es kann sein, dass ich mache irgendwie, ich lache oder auf eine bestimmte Art und dann springt das System an und sagt, dieses Lachen sagt mir jetzt, es ist wieder wie früher, gleich gibt es Schläge. Und
Ja.
gleichzeitig kann derjenige spüren, dass in demjenigen wirklich Aggression ist, ja. Also das kann komplett gemischt sein, es kann das eine, es kann das andere sein. Aber in jedem Fall, was wichtig ist, ist heute nützt uns die ganze Geschichte mit Intuition, Medialität und Feinfühligkeit, Hochsensibilität. Das nützt uns an der Stelle überhaupt nichts. Wir müssen uns wirklich auf die physische Realität besinnen, weil nur dort entscheidet sich, ob eine Gefahr da ist, weil eine Gefahr ist immer nur eine Gefahr für den physischen Körper. Und das hat nur was mit der physischen Realität zu tun. Und das bekommen wir eben nur über die Sinne mit. Deswegen ist das so wichtig. Also die ganze Traumwelt und feinstofflich und was da alles vielleicht noch ist, das kann einfach zu einer Falle werden, um den eigentlichen Kontakt mit der Realität zu vermeiden und damit auch
Ja,
die Transformation zu vermeiden.
total. Ja, oh, ich habe so viele Fragen zum Thema Medialität auch, aber lass uns gerne erstmal bei dem Irdischen bleiben und später, wenn wir noch Zeit haben, gerne darauf noch eingehen, weil in meiner Community sind sehr, sehr viele, vor allem Frauen, die gerne so abtauchen in Sphären und mit Reiki und Aura lesen und Pipapo, ja, diese ganzen Geschichten kennst du ja auch. Und ich halte einerseits davon viel und gleichzeitig sehe ich da wirklich auch keine gute Tendenz, weil ob wir wollen oder nicht, wir sind immer Menschen und inkarniert in dieses Physische und wir müssen hier oder wir dürfen auch den Kontakt erfahren und den Kontakt üben. Zum Thema Sinne nochmal. Das heißt, wenn ich, also ich habe bei dir beobachtet, du bist meistens sehr neutral. Du sprichst ruhig, du wirkst sehr ruhig. Und ich war gestern bei einem deiner Termine, also die du anbietest, und habe die Menschen beobachtet und hab mich gefragt, warum bist du so neutral? Ist das eine Technik von dir, um die Themen noch mehr hochzuholen? Oder bist du wirklich so neutral?
Ich bin einfach innerlich ruhig. Ich mache ja keine Technik mit den Menschen. Das Einzige, was ich mache, ist, ich versuche mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Ich mache keine Technik oder ich habe keine Absicht in dem Sinne.
Ja, Absichtslosigkeit, ja.
Und ja, in mir ist es ruhig geworden, das ist so. Also es ist ja nur unruhig, wenn ich was brauche, was nicht da ist, oder wenn was da ist, was unangenehm ist, was ich weghaben will. Ne? Und wenn beide Faktoren nicht vorhanden sind, dann wird es einfach ruhig. Ne? Ruhig, das ist einfach der normale Zustand, auch wenn die Umgebung sicher ist. Und solange ich das aber nicht erlebe als sicher, so wie es ist, ne, habe ich dauernd, ist es ein Nervensystem auf die eine oder andere Art im Überlebenskampf beschäftigt und da gibt es eben Unruhe. Aber ich sitze einfach da und versuche den Kontakt herzustellen, so wie jetzt. Also jetzt nicht, jetzt stellst du ja den Kontakt her und stellst Fragen. Also ich bin jetzt nicht im Therapeutenmodus.
Ja, und ich frage mich zum Beispiel jetzt aktuell, weil ich bin eigentlich auch ruhig, aber ich bin nicht zu 100% ruhig, weil ich natürlich wieder in dem Modus bin, wie kann ich das Gespräch gut machen? Ich bin total im also nicht komplett im Leistungsmodus, aber ich bin nicht frei davon. Und ich habe einfach die Frage so in mir, wie man an diesen Punkt kommt von dieser echten Coolness. Das ist ja keine Gespiel, eine Ruhe ist ja eine Coolness. Und wie man aus diesem Leistungsgedanken oder Gefühl auch kommt.
Wie man da rauskommt. Naja, das wäre jetzt so eben diese Arbeit, ne? Und das sind halt Ideen dahinter. Zum Beispiel, ich muss leisten, um die Bindung zu retten, ne? Wenn ich nicht leiste, dann verliere ich die Bindung und dann bin ich tot, ne? Und wenn das unbewusst aktiv ist, dann bin ich natürlich rund um die Uhr am Acker, ne? Und merke aber gar nicht, warum. Ja, das heißt, da geht es vielleicht um die Erfahrung, dass es möglich ist, sich komplett zu entspannen, aber der andere weder weggeht noch mich angreift. Und wenn das mal klar ist, dann, ne, man kann auch sagen, das Ego muss sterben, aber das klingt so abstrakt oder esoterisch. Aber wenn klar ist, so wie ich bin, greift mich der andere nicht an und verlässt mich nicht. Es gibt überhaupt kein Problem, wenn ich so bin, wie ich bin, mit meinen Bedürfnissen, Gefühlen, solange ich die eben im EM-Style, sage ich mal, kommuniziere, dann hört der Aufruhr auf. Ne? Und solange da noch Ideen sind von No, das ist ja das, das meine ich, das Nervensystem hat noch nicht verstanden, dass der Überlebenskampf zu Ende ist. Ne? Sonst wäre es ruhig. Das heißt, auf eine Art ist das Nervensystem, glaubt, es ist in Lebensgefahr und muss irgendwas tun, um die Bindung zu retten oder zu stabilisieren. Und das bildet sich dann ab auf Arbeit, auf alles Mögliche, auf anderen helfen, auf alles Mögliche bildet sich das ab. Aber die Grundidee, wir müssen an die Grundidee ran und gucken, ob das noch stimmt. Und dann kommt halt raus, okay, wenn ich mich nicht um den anderen kümmere, weil der ja angeblich ein kleines, hilfloses Kind ist, dann kollabiert der, dann bin ich allein und dann sterbe ich. Ne? Das ist dann das Kindheitsszenario, was dann vielleicht noch aktiv ist im Kopf, aber.
Total.
Ja. Und das kann man rausfinden, indem man dann zum Beispiel bewusst prüft, habe ich denn jetzt einen kleinen Säugling vor mir? Habe ich einen akuten Notfall vor mir, wo ich einen Rettungsdienst rufen muss? Oder habe ich einen Erwachsenen vor mir, der eigentlich gar nichts von mir braucht? Wenn der aber gar nichts von mir braucht, warum acker ich mich dann zu Tode? Warum eigentlich? Macht das noch Sinn?
Wenn man so ehrlich ist mit sich und den anderen, kommt ja auch ganz viel Scham hoch. Zumindest merke ich das so bei mir und
Ja.
beobachte das auch. Und die Scham darüber, noch immer nicht weit genug zu sein, kommt
Ja,
wieder die.
das ist alles der Leistungsterror.
Ja,
Es
genau.
gibt kein Weit oder irgendwo, es gibt kein Ankommen. Das Einzige, was wir lernen können, ist das zu kommunizieren, was da ist. Aber es gibt kein Ankommen. Es gibt auch keine in dem Sinne Weiterentwicklung. Das ist alles der Leistungsterror, weil dahinter ist die Idee, wenn ich erst da bin, wo ich glaube, hinkommen zu müssen, dann funktioniert die Beziehungsebene und dann kann ich mich endlich entspannen. Und das stimmt eben nicht. Also du, beziehungsweise jeder, kann sich sofort entspannen. Es gibt keine Voraussetzungen mehr. Das ist das, was im Kopf abgelegt ist, weil das als Kind nie es gab nie den Punkt, wo die Bindung stabil war und sich der Organismus sicher entspannen konnte. Also rast das System weiter. Das ist wie eine Möhre, die man sich selbst vor die Nase hält. Man kommt nie an. Es ist unmöglich, da anzukommen, weil das gar nicht der Punkt ist. Ja. Irgendwo hinzukommen oder was zu leisten oder irgendwie sich weiterzuentwickeln, führt nirgendwo hin. Das Einzige, was wir machen können, ist zu kommunizieren, was da ist. Zum Beispiel jetzt, ich fühle Scham oder jetzt habe ich wieder diesen Leistungsdruck. Ja, das stellt die Verbindung her. Das ist schon die Lösung.
Wobei ich mich frage, und ich habe ja über dich jetzt auch ein paar Mal gesprochen mit meinen Freundinnen und so. Wir haben viel diskutiert, Gopal. Du warst,
Oh.
ja, oh, du warst viel Thema hier. Und eine der Fragen war von einer Freundin von mir, ja, ist ja schön und gut, wir teilen uns mit. So, ich fühle Scham, ich habe Angst, dass du mich verlässt oder was auch immer. Und der andere sagt, was laberst du eigentlich für eine Scheiße?
Ja, davon rede ich aber nicht. Das ist
Aber
die.
wie, aber was ist dann? Was passiert dann in diesem fehlgeschlagenen Kontakt?
Das ist ja noch kein Kontakt. Ne? Deswegen
Ist es nicht?
nein, nein. Das ist Krieg und Gewalt. Deswegen vielleicht erst mal klären, was ist überhaupt Kontakt? Ne? Kontakt ist immer nur, wenn Informationen fließen. Sonst ist es kein Kontakt. Also wenn ich zwei Kabel zusammenschließe und der Strom fließt, ne, dann ist es Kontakt. Wenn ich Informationen austausche mit einem Menschen, dann bin ich in Kontakt. Wenn ich dem eins über die Rübe haue oder wegrenne, dann ist es kein Kontakt, dann ist es Krieg und Flucht. Ja, das hat mit Kontakt nichts zu tun. Und das ist eben, was die Menschen überhaupt nicht mehr verstehen, wo die ganze Gesellschaft komplett gaga ist, ja, letztlich der ganze Planet. Wir wissen nicht mehr, wie das geht, was Kontakt eigentlich ist, wie wir das so machen können, dass das funktioniert. Die Menschen sind komplett, wie ich weiß gar nicht, wie ich das Wort. Was ich da für ein Wort nutzen soll, völlig vom Weg abgekommen, völlig verloren. Die Menschheit weiß nicht mehr, wo es lang geht. Ja. Und es ist aber vom Prinzip einfach. Ich muss von dem Ausagieren wegkommen und anfangen zu sagen, was in mir los ist. Und das geht deswegen, weil ich heute nicht als Kind abhängig bin und in Gefahr, sondern mit einem normalen Erwachsenen, ja, in Sicherheit bin. So, und das heißt, ich muss lernen, was in mir ist, so zu kommunizieren, dass der andere weder bedroht wird noch ausgesaugt wird. Ne? Und alles, was in Richtung Vorwurf, Angriff und Schimpfwörter, das ist Krieg. Ne? Und das andere wäre leere Geschichten erzählen, um den anderen auszusaugen. Aber im ehrlichen Mitteilen-Style heißt das einfach, ich sage, was da ist, aber so, dass es den anderen weder verletzt noch aussaugt. Zum Beispiel bei deinem Beispiel, was du jetzt gesagt hast. Was labert der für eine Scheiße oder was laberst du für eine Scheiße? Ist absoluter Krieg, zerstörerisch, ja. Und es stellt keinen Kontakt her, weil der andere gar nicht weiß, was in demjenigen los ist. Wenn der aber sagt, ich fühle Wut und Hass, sieht die Sache ganz anders aus. Dann ist es nicht destruktiv, es stellt mehr Nähe her und der andere weiß, was los ist. Also das ist sozusagen der Weg, was wir wieder lernen müssen.
Genau. Ich glaube, ich versuche es nochmal zu sagen. Also, wir haben deine Bücher gelesen. Oder, ja, die Menschen, die jetzt uns auch zuhören. Und die sagen dann, okay, jetzt gehe ich zu meinem Partner oder meinem Chef oder wem auch immer.
Ich
Und
meine,
sag.
das ist wichtig, nicht wem auch immer. Es braucht eine sichere Verbindung, nicht zum Chef. Nee, nee.
Wie, okay, wie meinst du das?
Ich kann ja nur heilen in einer sicheren Verbindung. Ich kann ja
Genau.
mich jetzt nicht in ein Szenario begeben, wo es tatsächlich bedrohlich ist oder wo existenzielle Bereiche berührt
Ja.
werden. Also ich werde zum Beispiel nicht mit einem Rocker abends in einer dunklen Allee das machen. Ich werde das auch nicht mit dem Vermieter machen und auch nicht mit dem Chef, weil es da ein Machtgefälle gibt und reale, sozusagen existenzielle Themen berührt sind. Ich brauche also eine sichere Bindung auf gleicher Ebene, wo keine Gefahr besteht. Und das ist in erster Linie ein Therapeut oder eben zum Beispiel der Lebenspartner oder enge Freunde. Wir machen das auch nicht in der Öffentlichkeit, ne, weil das alles potenziell unsichere Räume sind.
Du meinst, also okay, gut, jetzt komm ich dir hinterher. Das heißt, du sagst erstmal, üben wir das im sicheren Kontakt mit jemandem, der auf derselben Frequenz ist, sozusagen.
Naja, das klingt jetzt sehr esoterisch, den wir gut kennen, ja, wo es eine gewisse Nähe und ein Vertrauensverhältnis gibt.
Genau. Und dann beginnt diese sichere Bindung. Und was passiert danach, Gopal?
Wonach?
Nach diesem Üben der sicheren Bindung, dann gehen wir ja in die freie Wildnis.
In die
Zu dem,
Wildnis.
naja, zu dem, zum Beispiel zu dem Arbeitgeber, der nicht cool ist, oder Menschen, die ja, wo die Bindung nicht sicher ist.
Also,
Und wie bin ich denn dann, wie kann ich mein Sicherheitsempfinden, Bedürfnis wirklich in die Welt bringen? Das
weißt du, das sind jetzt ganz viele Dinge. Irgendwas in die Welt bringen, ein Sicherheitsempfinden und so. Weißt du, das müssen wir alles auseinandernehmen, weil, also zum einen, was wir jetzt hier besprechen, ist ja das ehrliche Mitteilen. Das ist eine Selbsthilfemethode, die ich entwickelt habe. Das ersetzt aber keine Traumatherapie. Ja, das
Ja.
ist keine Traumatherapie. Ehrliches Mitteilen, worüber wir jetzt sprechen, ist eine Selbsthilfemethode, die bis zum gewissen Grad funktioniert. Aber ab einem gewissen Grad kann man sich damit nicht mehr helfen, weil dann braucht man einen Spezialisten, dann braucht man einen Traumatherapeut und Therapie. Das geht nur bis zum gewissen Grad. Ja, und wenn ich das mache, dann ist es ja so, dass ich erfahre immer mehr mit diesem Menschen, nehmen wir mal den Partner oder einen engen Freund, dass ich immer mehr von mir sagen kann und erlebe, hey, es ist gar nicht gefährlich. Wenn ich sage, ich fühle Wut und es macht dem anderen gar nichts, wow, ist ja cool, ja, dann kommt, gibt es Integration. Oder wenn ich sagen kann, ich fühle mich einsam und traurig und es macht den anderen, es macht gar nichts, das kann gehört werden, es hat Raum, ja. Und dann erleben wir eben, dass immer mehr, was da ist, in die Kommunikation gebracht werden kann und eben nichts passiert. Und das führt natürlich nach und nach zu einer starken Stabilisierung, Regulation und Sicherheit, ja. Die Einstufung von Sicherheit im Nervensystem. Und von dort gibt es ja die äußeren Probleme alle gar nicht mehr. Weißt du, die Frage, was mache ich dann mit meinem Chef, die stellt sich ja gar nicht mehr. Die Frage, was mache ich mit meinem Chef, die stellt sich nur, solange ich noch Kindanteile unterdrücke oder mit denen identifiziert bin und deswegen Probleme mit der Außenwelt habe. Aber wenn ich eine Beziehung komplettiert habe, gibt es ja überhaupt keine Probleme mehr. Es gibt keine Probleme mehr. Ne? Dann, wenn ich das mache, dann kann zum Beispiel sein, oh, jetzt, dann ist vielleicht klar, dieser Chef, nein, mit dem möchte ich nicht zusammenarbeiten und dann kündige ich, ja, zum
Ja,
Beispiel.
verstehe. Das heißt, weil ich dann so in der Präsenz und bei mir bin, dass mein Nervensystem gar nicht mehr zulässt, wenn zum Beispiel Gewalt oder Grenzüberschreitung oder was auch immer, dass die überhaupt passiert.
Ja, doch, die kann passieren, natürlich. Wir leben ja nicht in einer paradiesischen Welt. Es gibt Gewalt, es gibt Mord, es gibt Beleidigungen und Verletzungen, aber ich falle dann nicht in Kindanteile zurück oder muss die abspalten und bin dann nicht mehr handlungsfähig, ne? Also, das heißt, wenn ich dann als Erwachsener angekommen bin und das eben durch diese Verbindung realisiert habe, dann kann ich situationsangemessen reagieren. Zum Beispiel Notwehr, den anderen kaputtschlagen oder einfach kündigen oder einen Anwalt einschalten. Ja, oder mich auch kümmern, wenn ein Notfall da ist. Ne? Das Ergebnis ist, dass ich immer mehr realitätskonform, ja, agieren kann. Und solange Entwicklungstrauma noch da ist, kann ich das nicht. Dann erstarre ich vielleicht bei unguten Umständen oder Fall in ein Helfersyndrom. Ja, und das ist eben nicht synchron zur Umgebung.
Ja, verstehe. Verstehe, ist deine Vision. Was ist deine Vision, Gopal?
Meine Vision, die ist ziemlich einfach. Durch das ehrliche Mitteilen können sich die Menschen wieder verbinden, was sie ohne Hilfe nicht mehr hinbekommen. Dadurch entsteht Sicherheit im System, dadurch werden alle Hirnareale voll aktiviert und die Menschen kommen zu ihrer Urteilsfähigkeit, zu ihrer Handlungsfähigkeit, zu ihrer Liebesfähigkeit, zu ihrer Verteidigungsfähigkeit. Es ist wie so ein Aufwachen. Dann kommen sie erstmal miteinander klar. Dann können sie alle destruktiven Strukturen in der Gesellschaft ziemlich schnell beenden, ob das politische sind, was auch immer. Als Kollektiv werden diese Dinge dann entfernt und es kommen überhaupt keine gestörten Gestalten mehr in Machtpositionen, weil das das Kollektiv gar nicht mehr braucht. Ja, und am Ende haben wir einen regulierten Planeten, wo einfach das Dunkle, das Böse, das Leidvolle verschwunden ist. Einfach aus dem einfachen Grund, weil die Neuankömmlinge nicht mehr traumatisiert werden und die, die da sind, gelernt haben, sich gegenseitig die Wahrheit zu sagen und verstanden haben, dass es sowas wie Konkurrenz nicht gibt, dass es sowas wie Feinde nicht gibt, dass es sowas wie Mangel nicht gibt. Ne? Das ist also eine komplette Transformation eines völlig in die Irre gegangenen Planeten.
Was hältst du von dieser Aussage, das wird oft in der spirituellen Szene verwendet, alles ist ein Spiegel von dir.
Ja, ich.
Oder du erlebst so viel Gewalt, wie du es anderen antust. Was hältst du davon?
Das sind einfach hilflose Versuche, Dinge zu erklären, die man nicht versteht. Das hat auch was mit Ebenenverschiebung zu tun. Ich kann zum Beispiel jemandem eins in die Fresse hauen und dann sage ich, du, das ist alles nur Illusion. Ja, oder ich kann das rationalisieren. Zum Beispiel, wenn ich einsam bin, dann sage ich halt, okay. Statt das aufzulösen, weil ich ja leide, ne, sage ich mir, oh, ich war sicher ein Mönch im früheren Leben und ich meditiere jetzt und versuche die Erleuchtung zu erlangen. Weißt du, das ist alles ein Davonrennen vor dem Eigentlichen und das ist eben wirklich so wichtig, dass die Menschen das verstehen. Wir können in alle möglichen Richtungen wegrennen, wir können in den Körper wegrennen, ja, und da machen wir viel Sport und Ernährung oder produzieren Krankheiten, wir können in die Ablenkung, in den Konsum wegrennen. Wir können nach oben wegrennen, in transpersonale Räume, in Energieräume, in spirituelle Zustände, in Weltrettungs-, Klimawandel, Stoppprogramme, in Umweltschutz. Wir können überall wegrennen hin. Es gibt so viel, was wir machen können, um nicht zu gucken, was in mir in Bezug auf den anderen passiert und das nicht mitteilen zu müssen. Und das ist eben sehr verlockend. Ja? Also wenn ich da irgendwie Optionen habe, für was auch immer. Zum Beispiel, wenn ich viel Geld habe, kann ich mich gut ablenken. Ich kann mich aber auch gut ablenken, wenn ich zum Beispiel Zugänge zu irgendwelchen erweiterten Bewusstseinsräumen habe. Ne? Dann kann ich mich auch gut ablenken. Ja, dann setze ich mich hin und mache ich halt ein bisschen was, dann habe ich hier so eine Art Ekstase. Aber das Problem ist, was ist, wenn dann der Partner abends nach Hause kommt, dann kann ich nicht da aus dem Körper draußen sein, rumschweben, sondern dann passiert in diesem Körper was, was nicht gelöst ist. Und das Problem hat ja nur dieser Körper, dieses Körper-Geist-System hat das Problem, was wir wirklich sind. Die höheren Ebenen, die haben ja kein Problem. Ab einer bestimmten Frequenz gibt es sowas Probleme ja gar nicht. Also wir müssen das Ding hier lösen. Wir können nicht die Probleme auf einer anderen Ebene lösen oder durch einen Ebenenwechsel versuchen, dem zu entkommen. Wir müssen gucken, was läuft hier nicht richtig. Und das ist so meine ganze Arbeit, das ist ja nicht alles von mir, sondern die ganzen Spezialisten, die sich mit Entwicklungstrauma beschäftigt haben, auch mit der Physiologie, das kommt alles zusammen. Wir haben ein Problem mit diesem Körper-Geist. System, und zwar mit dem Körper und dem Geist. Und das basiert nur auf der Bindungsebene. Und da müssen wir hinschauen. Und wenn wir das nicht machen, dann leiden wir weiter. Wir können uns dann vielleicht ablenken, aber das Leiden hört nicht auf.
Stimmt, ja, was ich von mir selber auch kenne und eben von meinen Freundinnen, die jetzt auch mit mir diskutiert haben, da ist so ganz typisch die Aussage zum Thema Partner kommt nach Hause, naja, die Männer sind ja noch nicht so weit.
Die
Das ist
Männer
so,
sind noch nicht so weit.
ja, das ist so das Typische, was man
Ja,
dann sagt, ne?
damit,
Also.
ne, das kann man sich ja mal im Detail angucken. Also, ne, zum Beispiel, wir stellen uns jetzt diese Situation vor, die Frau ist zu Hause, der Mann kommt rein und bevor überhaupt irgendwas passiert, denkt die Frau, ach, die Männer sind noch nicht so weit. Ne?
Naja.
So, das heißt, was passiert da? Also, zum einen sagt die Frau dem Mann nicht, wie es ihr geht. Sie fragt auch nicht, wie es dem Mann geht, sondern sie geht in ihren Kopf. Bildet dort einen Gedanken, der zerstörerisch ist. Ja? Das ist ein Gedanke, der gehört zur Kategorie Angriff. Ne?
Ja, sie tötet ihn quasi.
Ja, innerlich, so, genau. Und sie trennt sich, denkt und agiert sozusagen das, was sie eigentlich was eigentlich in ihr los ist im emotionalen Bereich, statt das zu sagen. Zum Beispiel, ich fühle Wut. Mein Kopf denkt, oder ich fühle Wut, ich fühle Einsamkeit. Ja. Mein Kopf denkt, es wäre schön, wenn wir öfters zusammen wären und uns mehr austauschen würden. Statt das zu machen, in Kontakt zu treten, geht die Energie in den Kopf und wird dann mental ausagiert. Sie könnte auch eine Bratpfanne nehmen und die meins über die rüberhauen. Das wäre physisch ausagiert, aber dann kriegt sie halt Probleme mit der Justiz und die Beziehung ist sozusagen direkt kaputt. So, ne, geht es in den Kopf und die Zerstörung der Beziehung dauert einfach ein bisschen länger. Ja, und das ist das, wo wir komplett in die Irre gehen und überhaupt nicht mehr wissen, wie wir damit umgehen sollen, was da zu tun ist und was überhaupt der Punkt ist und ja, wie man das auflösen soll. Die Menschen sind, was das angeht, völlig hilflos, das ist unglaublich, ja.
Ja, ich weiß. Ich weiß. Was ist die Millisekunde, wo ehrliches Mitteilen beginnt? Habe ich mich gefragt. Ist es das Bewusstwerden über ein Thema oder ist es die Präsenz im Körper? Was ist so der erste Moment von diesem Schwung der Transformation, weißt du, was ich meine?
Verstehe ich nicht, was du jetzt meinst. Ehrliches Mitteilen heißt einfach, ich sage, was da ist, in Form dieser Struktur, die ich da beschrieben habe. Ich weiß jetzt nicht, was du damit meinst, mit erster Millisekunde.
Naja, das Sprechen ist ja eher so der zweite oder der dritte Step, finde ich. Also so empfinde ich das. Bevor ich was sage, passieren bei mir erstmal ein paar Dinge.
Aha.
Also bei mir persönlich, deswegen, ich weiß nicht, ob vielleicht ist es bei dir anders und bei anderen auch, aber bei mir ist es so, ich nehme es mal wahr und dann überlege ich, ob was das überhaupt ist.
Ja, aber überlegen sind ja schon Gedanken, ne, die man mitteilen kann. Also ja, insofern ja, man nimmt wahr, was da ist an Gedanken, Gefühlen, Körperempfindungen und teilt es dann in Form vom ehrlichen Mitteilen mit. Also ja, davor ist die Wahrnehmung, sonst kann man nichts mitteilen.
Glaubst du, wir akzeptieren zu viel Leid oder wissen wir wirklich nicht, wie es anders geht?
Wir wissen nicht, wie wir da rauskommen sollen. Wir verstehen das nicht, warum wir überhaupt leiden und was mit uns passiert. Wir haben keinen Kontext und anscheinend gibt es auch Kräfte, die uns davon abbringen wollen, weil sie dann die Macht verlieren würden, wenn wir wirklich heilen würden. Ein Kollektiv, was geheilt ist, braucht ja keinerlei Anführer mehr in dem Sinne. Aber da machen wir uns vielleicht auch zu sehr zum Opfer. Also ich sage, wer heilt, muss es, wer leidet, muss es selbst auf den Weg machen, so wie ich das auch gemacht habe. Und dann findet man die Antworten und die Lösung. Und die Frage ist halt, passiert das irgendwann mit einer kritischen Masse oder rottet sich die Menschheit vorher aus? Ne? Das ist so die Frage. Aber es scheint ja mehr zu werden. Also das Bewusstsein steigt schon, würde ich schon sagen. Sie interessieren sich immer mehr dafür, weil sie sehen, alles, was mir die Welt anbietet, führt nicht zur Lösung. Vielleicht sollte ich mal das ausprobieren, das ehrlich mitteilen, mal gucken, wie das ist. Ah, wow, das fühlt sich ja ganz anders an. Vielleicht geht es da lang. Ja, wir werden immer von der Verbindung weggebracht. Wir kriegen immer, ich sage immer, was uns die Welt anbietet, sind Pseudo-Lösungen, Pseudo-Kontakte. Ne? Also die Welt bietet uns Mechanismen an, um unsere Not zu dämpfen, aber sie bietet uns nichts an, um die Not zu lösen. Ne? Also wenn ich in einem Online-Shop was kaufe, dann ist der Stresspegel kurz gedämpft. Wenn ich eine Droge zu mir nehme, ist der Stresspegel kurz gedämpft. Wenn ich irgendwelche Nachrichten mir angucke, ne, dann das dämpft alles das Nervensystem, aber es löst das Problem nicht. Und das ist eben ein bisschen schade, weil sonst würde ja rund um die Uhr im Fernsehen das laufen, worüber wir hier reden.
Ja,
Wir würden
eben.
überall ständig nur, wie kann man die Partnerschaftskonflikte lösen, wie können wir uns ehrlicher mitteilen, wie kommen wir in Kontakt, wie können wir das Außergehen loslassen und stattdessen zu kommunizieren. Das wäre dann allen klar, dem Kollektiv klar, das ist das, worum es geht, das ist die Lösung und das müssen wir lernen. Und dann würden sich die Menschen im Wesentlichen nur dafür interessieren. Ja, und da sind wir halt leider noch nicht. Die Menschen interessieren sich für Politik, für Wissenschaft, für Konsum, für Liebesgeschichten, für alles Mögliche, nur nicht für das, wo die Lösung ist.
Ja, also für Quatschkram. Ja, das habe ich auch beobachtet in der Pandemie, dass die witzigste Werbung war, Ein Pärchen saß auf dem Sofa, hat Chips gegessen und dann war das Stay at Home. Das fand ich so witzig, was gesagt wurde, ne? Also es gibt ja so Tools, wie man mit dem Atem die Ängste reduziert oder wie man sich reguliert. Das hat man gar nicht kommuniziert oder gezeigt, sondern eher so Chips und dann Stay at Home. Ja, das fand ich witzig. Ja.
Ja, spricht halt die Biologie an, ne? Essen, Nahrung, ne? Es ist einfach,
Kuscheln.
es wird viel über die animalische Ebene manipuliert, ja. Also Wut, Krieg, Auseinandersetzung, Nahrung, Mangel, Kampf, ne? Weil darüber der Körper aktiviert werden kann und dann sitzen wir einfach in der Falle auf einer Art, ne?
Darf ich dich fragen, wie war so dein Weg? Wann hast du gemerkt, so dass du eine Veränderung möchtest und das ist also, dass du irgendwie in die falsche Richtung läufst. Also vielleicht magst du deinen Weg einmal so kurz skizzieren, damit man weiß, woher du kommst, wie grob dein Weg war.
Also ich habe selber unter Entwicklungstrauma gelitten, ziemlich sehr schwer, und habe 20, 30 Jahre konventionelle Therapie gemacht als Klient, die im Großen und Ganzen völlig nutzlos bis hin zu schädlich war, mit Symptomverschiebungen und allem Möglichen. Ich habe das ganze Programm durch, und dann habe ich eine Traumatherapeutin gefunden, die mir gesagt hat, hey, was du da hast, da nennt sich Entwicklungstrauma. Und ich sage, Entwicklungstrauma, ich hab doch mit Trauma nichts zu tun. Und dann hat die mir das halt alles erklärt und dann haben wir Therapie gemacht und dann war nach einem Jahr ungefähr, war im Großen und Ganzen, dann ist das gekippt und dann ging es, seitdem ging es im Prinzip nur noch aufwärts. Dann habe ich selber ja, mich ausbilden lassen in verschiedenen Verfahren wie TAI und NAM und habe dann irgendwann auch mein eigenes Verfahren entwickelt und habe dann als das im Großen und Ganzen, als ich das verstanden habe, glaube ich zumindest, und das waren Jahre an auch Bücher studieren, sage ich mal. Ich bin dann morgens um 4 Uhr aufgestanden, habe 3 Stunden Traumabücher gelesen, bin dann zur Arbeit und das jeden Tag über Jahre. Also ich habe einfach das alles aufgesaugt, bis ich Oliver Gahl-Theorie zum Beispiel auch so ein Stichwort, bis ich das irgendwann wirklich erfasst habe. Ja, man kommt dann wirklich zum Punkt, wo man das wirklich in der Tiefe versteht. Ja, und dann habe ich begonnen, das zu verbreiten. Und ich dachte, mit den ersten Videos dachte ich, es bricht eine Revolution aus. Weil ich der Meinung war, die verstehen sofort alle, worum es da geht, was der Punkt ist, und jetzt geht's los. Und dann habe ich mich gewundert, dass erstmal gar nichts losgegangen ist und dass das ganz schwer zu vermitteln ist, ja, und überhaupt schwierig ist, dass sich die Menschen dafür überhaupt interessieren. Und ja, so ist der Werdegang. Da habe ich Bücher geschrieben und Therapeuten ausgebildet inzwischen. Und ja, mein Interesse ist einfach, die Gesellschaft als Ganzes zu wandeln. Und ich habe mir nicht vorstellen können, wie schwierig das ist und welches Maß an Gegenwehr einem da entgegenkommt. Das ist unvorstellbar. Das ist unvorstellbar.
Wirklich. Das habe ich irgendwie noch gar nicht mitbekommen, wahrscheinlich weil du da auch nicht so doll eingehst.
Naja.
Was bekommst du so an Gegenwehr?
Ja, das sind Mails oder Kommentare unter Videos, die einfach den blanken Hass ausdrücken und ja, also was im Prinzip auch schon teilweise in den strafbaren Bereich reinragt.
Echt?
Ja,
Interessant.
das wäre,
Das hätte ich überhaupt nicht gedacht bei dir.
hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Also mein Interesse ist ja einfach nur zu helfen und das, was ich gelernt habe, zu verbreiten, so vielen Menschen wie möglich zu helfen, und dass man mich dafür hassen könnte, hätte ich mir auch nie vorstellen können. Ne? Aber so ist es. Oder so war es zumindest. Jetzt ist es ein bisschen weniger geworden. Aber am Anfang war das ganz, ganz extrem.
Spannend. Was ich so bei mir beobachte, ist, was mich auch wundert, ich bekomme überhaupt keine Gegenwehr, aber ich bekomme auch nicht, also ich schwimme oder ich komme so durch unter dem Radar. Ich bin nicht besonders sichtbar, egal was ich tue. Das ist total interessant.
Ja, ist vielleicht auch ganz gut. Ich meine, wenn du nicht am System rüttelst, dann wirst du auch in Ruhe gelassen. Aber wenn du natürlich, weißt du, ich rüttel ja nicht nur an dem äußeren System, wie jetzt, sag ich mal, Leute, die politische Aufklärung machen, sondern ich rüttel an den tiefsten Strukturen in den Menschen und im Kollektiv. Und dann ist natürlich klar, dass da, dass das, dass es gibt einen Tsunami, ja, früher oder später.
Ich tue das auch.
Sehen wir
Aber
das?
ich tue das eigentlich auch.
Ah.
Aber es hört keiner.
Es hört keiner.
Nee, und das ist interessant.
Vielleicht machst du es geschickter als ich. Vielleicht machst du das so, dass das gar nicht klar wird, was du da eigentlich machst mit den Leuten und dass sie die Wirkung
Vielleicht.
vielleicht dann irgendwie indirekt merken.
Oder ich zeige mich nicht genug mit meinen Kanten.
Ich weiß es nicht.
Kann sein. Es kann beides sein, ja. Oder man kann sich bei mir nicht vorstellen, durch die Behinderung habe ich so ein Schutzschild, weißt du?
Könnte auch sein.
Kann auch
Könnte
sein.
auch sein.
Ja. Also ich bin immer verwundert, warum ich in Ruhe gelassen werde.
Sei
Aber,
froh. Kann ich nur
ja,
sagen. Ja.
bin ich zum Teil auch, aber ein bisschen verwundert bin ich trotzdem.
Es ist auch so, im Prinzip, je weniger man zeigt, desto eher wird man zu einer Projektionsfläche. Ja, also eigentlich ist es so, je kantiger du erscheinst, je deutlicher, je mehr die Menschen dich einsortieren können, desto mehr sozusagen, desto weniger können sie halt projizieren.
Ach
Und
so.
ah ja, weil dann ist ja die Leinwand voll, ne? Und wenn jetzt, das hast du ja am Anfang auch gesagt, ich bin so ruhig und so, ne? Da ist natürlich, springt das alles vielleicht ein bisschen
Ach
gut
so.
an.
Naja, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Beobachtung einfach, dass warum manche so einen Widerstand bekommen und manche gar nicht. Hast du noch Hoffnung für uns Menschen?
Ja, Hoffnung schon, ja. Mir geht es nur zu langsam, aber ja. Vielleicht geht es ja auch gar nicht so langsam, wie ich das wahrnehme. Es ist halt, bevor das in der sichtbaren Öffentlichkeit sich manifestiert, für uns alle erkennbar, muss das ganze Kollektiv ja sozusagen getränkt sein. Deswegen, das ist ja dann wie so, wie das sozusagen das Schlussergebnis, wenn dann die ersten, sag ich mal, Führungsleute, die unser Bewusstsein haben, erscheinen in der Öffentlichkeit. Das ist sozusagen dann ja das Ergebnis von dem ganzen transformierten Unterbau. Deswegen ist es vielleicht auch im Moment einfach noch zu früh, zu viel verlangt, das so zu sehen. Und ich sehe, dass sich in der Breite schon eine Menge tut. Aber wie gesagt, damit das dann wirklich insgesamt kippt, glaube ich, braucht es noch ein bisschen.
Ja, das glaube ich auch. Und gleichzeitig, ich finde es auch zu langsam. Und gleichzeitig weiß ich auch, wie traumatisierend Schnelligkeit sein kann. Wenn man über Nacht erfolgreich ist, über Nacht eine Erleuchtung hatte, weißt du, weil ich hatte vor fast 10 Jahren eine Nahtoderfahrung. Genau, und seitdem bin ich geöffnet. Und ich weiß einfach, mit der Öffnung muss man auch erstmal klarkommen.
Was ist denn das? Also ich kenne sowas nicht, Nahtoderfahrung. Was meinst du denn mit Öffnung? Dass du
Ich war,
dann.
ich bin aufgewacht irgendwann wieder und auf einmal wusste ich bin jemand anders jetzt. Es fühlte sich an, als wäre ich zu 100% in den Körper gekommen.
War vorher nicht, oder?
Genau. Vorher war ich wie betäubt, wie nein, dissoziiert, ein bisschen im Nebel. Ich fühle so viel, weiß aber nicht, ich bekomme das nicht gepackt. Und das sehe ich auch bei vielen Menschen, diesen Zustand. Ne, so dieses nicht da und ein bisschen weg. Und durch dieses Erlebnis bin ich aber hier angekommen. Und durch dieses Landen aber im Körper, auf der Erde, und ein erweitertes Bewusstsein, also im Sinne von, ich habe wirklich die Farben anders gesehen. Also es fühlte sich so an, wie als hätte ich ja, Pilztrip oder so. Also es war, ich habe intensiver gehört, ich habe noch mehr gefühlt. Und damit musste ich erstmal zurechtkommen, dass ich zum einen im Körper bin und mein Bewusstsein ist erweitert. Das war heftig.
Ja.
Und deshalb bin ich verstehe dich und ich sehe es auch so, aber ich verstehe auch, warum manche Menschen das mit Absicht, und es ist mit Absicht teilweise, das Erwachen blockieren. Ich kann es nachvollziehen. Weil intuitiv fühlen die, wenn ich diesen Schritt jetzt gehe, ne, dann
Dann ist
klappt sie.
kein, ja, gibt kein Zurück mehr, ne? Dann
Genau.
bricht die alte Welt zusammen.
Genau.
Die, ja.
Und dieses Gefühl, und deswegen, also ich sage auch immer, ey, ganz ehrlich, trink noch ein Glas Wein, guck die Doku noch zu Ende und dann kannst du dir überlegen, ob du jetzt erwachen möchtest, weil das ist ein intensiver, schöner Prozess, aber er ist heftig. Also ich möchte nie wieder zurück, ich möchte nicht zurückdrehen. Ich bin sehr happy, aber ja, also
Aber
ich.
es ist ja wirklich so ein bisschen wie, man möchte nicht mehr zurück, aber das, was man dann wahrnimmt oder sieht, ist ja schon wie, das ist schon belastend, ne? Also, und vorher ist es wie so in so einer Art eingeengten Traumwelt, was schon so ein bisschen irgendwie Sicherheit gibt, aber
Ja.
es ist wie nicht ein Aufwachen in so einer rosaroten Welt, sondern man sieht eigentlich nur noch größer das Ausmaß, was da abgeht, und das ist ja.
Ja, du siehst die Zerstörung vor dir. Also
Ja.
du siehst es ganz real und dann stehst du so da und sagst, Leute, es gibt wirklich eine andere Welt. Es gibt sie wirklich. Es ist kein esoterisches Gelaber. Es ist nicht irgendwie Spinnerei von irgendwem. Es gibt's wirklich. Und du kannst aber diese Idee oder diese Weltsicht oder Wahrnehmung kannst du nicht in Worte bringen. Das muss man erleben. Und also es funktioniert, wie du das machst. Das habe ich selber jetzt gestern bei dem Event gefühlt, das ist gut. Es funktioniert auch durch andere Methoden, aber ja, es ist traurig zu sehen, wenn jemand selber im Käfig sitzt und die Tür ist offen, aber nee, nee, lass mal, ne? Und dann geht es lieber in dieses Halbtote als in diese vollkommene Lebendigkeit. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Reise. Fühlst du dich manchmal, jetzt sagst du bestimmt nein, aber ich stelle dir trotzdem die Frage, fühlst du dich manchmal einsam?
Ja, also ich bin nicht erleuchtet, ich fühle mich manchmal einsam, manchmal traurig, manchmal wütend, manchmal verzweifelt, also wie alle anderen auch. Aber der Unterschied zu früher ist, dass ich heute weiß und gelernt habe, dass ich das alles kommunizieren kann, jemand mitteilen kann, vertrauenswürdigen Menschen.
Ja.
Und deswegen hat das die, das, deswegen ist da nicht mehr so viel Leiden mit verknüpft.
Vor allem, weil du auch weißt, das vergeht gleich wieder wahrscheinlich.
Muss gar nicht. Weißt du, wenn man das mit dem ehrlichen Mitteilen gelernt hat, muss das ja gar nicht weggehen, weil man dann verstanden hat, weil man dann sehen kann, auch diese Gefühle sind kein Leiden, sondern das Leiden entsteht nur dadurch, wenn ich der Meinung bin, ich kann das nicht kommunizieren. Aber wenn ich weiß, ich kann einfach sagen, ich fühle Wut und Hass, ich fühle Trauer, ich fühle Einsamkeit, ich fühle Verzweiflung, Neid, dann ist ja damit gar kein Leiden mehr verbunden. Diese Gefühle sind nicht das Leiden, nur die Idee, dass die nicht mitgeteilt werden können.
Ja, diese Aussage von dir hat mich auch sehr berührt. Dieses Aufwachen von Ideen, wie die Welt ist oder wie mein Gegenüber ist. Das hat mich wirklich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das hat mich so nachhaltig bewegt. Und mir selber auch nochmal gezeigt, wie oft ich in meiner spirituellen Arroganz manchmal auch Ideen gibt, wie jemand sein könnte. Und da habe ich mir jetzt ganz fest vorgenommen, mich wirklich für immer davon zu verabschieden.
Ja, aber das geht nicht einfach so, sondern du kannst es nur ersetzen durch realen Kontakt. Du kannst jetzt nicht sagen, das will ich nicht mehr haben, ne? Weil das
Ja.
ist ja ein Lückenfüller. Ne? Statt zu sagen, was wirklich in dir los ist, geht die Energie in den Kopf und bildet dann Ideen über den anderen. Das kannst du nicht als isoliert. Deswegen, man kann ja nicht Symptome einfach wegbekommen, sondern wir können nur die Symptome zurückverwandeln in den eigentlichen Austausch, ne? Also müsstest du gucken, welches Gefühl teile ich denn jetzt gar nicht mit? Und wenn du dann anfängst, das mitzuteilen, dann musst du dir auch nicht mehr Gedanken über irgendwelche Sachen machen, die nicht gut sind oder die du weglassen willst, ne? Weil sonst ist es wieder gebunden an der Symptomebene. Und dann ist es wieder eine Flucht vor dem Kontakt, weil dann versuchst du das wegzulassen, aber dann bist du wieder nicht in Kontakt. Das ist einfach tricky, ja. Also der direkte Kontakt, da
Ja.
hat der Verstand keine Kontrolle mehr. Der hat nichts mehr zu melden. Der kann das nicht, der ist dann wie arbeitslos auf eine Art. Das Ego gibt es nur in der Trennung, ne? Und ansonsten fließt es einfach durch. Und da ist kein isolierter Verstand, der irgendwas machen will oder meint, lösen zu können.
Ja, das ist ziemlich tricky. Ja. Eine Frage habe ich noch und vielleicht ist es auch ein guter Gedanke für dich zum Weiterspinnen, weil du ja gesagt hast, dass ja das Gehirn ist so quasi ein Tool auch der Trennung, so wie ich es verstehe, ja. Und dann habe ich mich gefragt, ob Menschen mit einer geistigen Behinderung die Besten auf unserem Planeten sind, weil sie kommunizieren ohne Filter oft. Und ob die uns eigentlich beibringen, wie ehrliches Mitteilen geht.
Weißt du, das ist alles Flucht vor dem Kontakt. Warum nicht einfach direkt sagen, warum nicht direkt in Kommunikation treten? Weil wenn wir das machen, müssen wir uns überhaupt über nichts mehr Gedanken machen. Das ist alles die Energie für Konzepte und Gedanken, die kommt ja nur, weil wir uns trennen, weil wir was nicht kommunizieren. Aber wenn wir wirklich austauschen, was da ist, dann ist überhaupt kein Raum mehr und gar keine Energie mehr, uns über irgendwas überhaupt noch Gedanken zu machen. Dann wird alles komplett ruhig und friedlich.
Aber denkst du nie, hast du nie in dir die Frage, ob es dein Gegenüber irgendwie irritiert, verletzt?
Das
Also hast
ist
du.
ja ein Gedanke, den kann ich ja mitteilen. Mein Kopf denkt, dass dich das irritiert. Deswegen meine ich, es geht darum, das zu kommunizieren im EM-Style, dass es nicht verletzend oder aussaugend ist. Und das meine ich, wenn wir das komplett machen, auch die Gedanken, ist kein Ego mehr da. Ja.
Das hört sich so einfach an.
Ja, ist es auch. Das ist ganz simpel. Ich teile einfach die Gedanken im EM-Style mit, die Gefühle und die Körperempfindung. Dazu muss man nichts leisten, man muss nichts verstehen, man muss nirgendwo hin, man muss nicht mal was ändern, man muss auch nicht seine Grenzen überschreiten, man muss die Komfortzone nicht verlassen. Nichts dergleichen. Einfach sich an die Regeln halten.
Welche Regeln?
Die Regeln bestehen nur daraus, dass ich jeden Satz mit einem vorgegebenen Satzanfang beginne. Das habe ich so definiert.
Ja.
Und dass immer eine bestimmte Zeitspanne jemand sich mitteilt und der andere nur hört. Es gibt kein Ping-Pong, es gibt auch keine Reaktion, ne? Weil das hat den Sinn, dass nämlich wir uns endlich mal mitteilen können und der andere endlich mal zuhört. Und was wir ja sonst machen, ist ein Energiekrieg. Es wird darum gekämpft, wer wem die Geschichte vom anderen zuhört. Und da gibt es weder wirkliche Zuhörer, noch können die Menschen sagen, was ihnen wirklich los ist. Das ist ein einziges Gezappel und Überlebenskampf. Aber wenn wir das so aufteilen zeitlich, dann können wir uns erst mitteilen und dann hören wir was. Und dann kommt eine wirkliche Verbindung zustande, obwohl es kein Dialog ist. Und die Satzanfänge sind ganz simpel. Ja, wenn ich Körperempfindung mitteile, dann sage ich zum Beispiel, ich spüre Entspannung in meinem Bauch. Ja, ich sage, was ich empfinde im Körper und wo. Bei Gefühlen sage ich einfach, ich fühle Wut oder ich fühle Trauer. Und bei den Gedanken sage ich, mein Kopf denkt das. Zum Beispiel kommt die Idee auf, um 14 Uhr muss ich losfahren. Dann sage ich, mein Kopf denkt, dass ich um 14 Uhr losfahren muss. Und damit kappen wir also über die Kontrolle der Sprache wird die Identifizierung mit diesen Erlebnissebenen und vor allem mit den Gedanken gekappt. Weil wenn ich sage, mein Kopf denkt das, dann kappe ich die Identifizierung mit den Gedanken nach und nach und nach, bis klar wird, hey, ich bin das alles gar nicht, was der Kopf da produziert.
Genau, und dann wäre jetzt, dass ich dann sagen könnte, Mein Kopf denkt, oh Gott, ich habe Gopals Zeit gestohlen.
Zum Beispiel. Mein Kopf denkt, dass ich Gopals Zeit gestohlen habe. Mein Kopf denkt, dass was auch immer jetzt Schlimmes passieren soll, angeblich. In der
Eieiei.
Konsequenz.
Super, super spannend. Könnte mich natürlich noch sehr, sehr lange mit dir unterhalten, aber mein Kopf denkt, ich muss das Gespräch jetzt langsam zum Ende bringen.
Warum? Was passiert, wenn du es nicht zu Ende bringst?
Dann kommst du wegen mir zu spät zu deinem Termin.
Nee, das war nur ein Beispiel.
Ich weiß, aber so. Sehr spannend. Ich lerne sehr, sehr viel von dir und dafür danke ich dir sehr, Gopal.
Gerne.
Danke, dass du dich deinem Trauma gestellt hast und es angeguckt hast und dass du das weitergibst mit einer so unaufgeregten, ruhigen Art und Weise.
Ja, mache ich gerne.
So ganz ohne Tamtam. Ja, schön. Ich hoffe, irgendwann werden wir uns mal persönlich kennen, wer weiß. Und ja, gibt es noch irgendwas, was du mitteilen möchtest?
Ja, das Wichtigste ist niemals aufzugeben, egal wie groß das Leiden ist. Niemals aufgeben. Die Lösung ist viel näher, als wenn du betroffen bist, dir vielleicht vorstellst. Die ist im Prinzip jeden Tag direkt vor der Nase. Man darf nicht aufgeben, so lange weitersuchen, bis man einen Menschen gefunden hat, der einen versteht und der einem helfen kann, bis die Verbindung da ist. Man darf nie aufgeben, niemals, weil die Lösung steht schon fest, ne? Und man wird, wenn man nicht aufgibt, wird man diesen Menschen finden. Das habe ich gemacht und so geht es allen, von denen ich das gehört habe. Das ist einfach das Prinzip des Lebens. Wenn ich nicht aufgebe, werde ich ankommen. Und dann erlebe ich das, was ich noch nie erlebt habe. Und das wird dann alles transformieren und das Leiden beenden.
Kann ich dir nur zustimmen? Ja, auf jeden Fall. Schön. Vielen, vielen Dank, Opal.
Danke dir.